Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da ist Monika Seinsch am Mikrofon. Hallo. Wir haben extreme Waldbrände im Programm, die immer häufiger werden. Dann gibt es Drohnen, die in Zukunft in Offshore-Windparks eingesetzt werden könnten. Und wir fragen, warum sich einige Menschen nicht mit Corona infizieren. Als erstes aber schauen wir auf die Nordsee. Dort werden Krabben und Fische mit großen Netzen gefangen, die über den Meeresgrund gezogen werden. Diese Grundschleppnetzfischerei wird in allen Weltmeeren schon lange von Umweltschützern kritisiert. Denn oft landen andere Fische, Vögel und Meeressäuger als Beifang in den Netzen. Und gleichzeitig zerstören die Grundschleppnetze die Lebewesen am Meeresboden. Aber das ist noch nicht alles. Eine Studie des Helmholtz-Zentrums Hereon zeigt jetzt für die Nordsee, dass die Grundschleppnetzfischerei auch beachtliche CO2-Emissionen freisetzt. Ich habe mit dem Erstautor Lukas Porz gesprochen und ihn gefragt, was da am Grund des Meeres passiert, wenn ein Schleppnetz über den Boden gezogen wird.
Wenn die Schleppnetze den Meeresboden berühren oder auch nur sehr nah daran vorbeigezogen werden, dann wirbeln sie dabei sehr viel Sediment wie Sand oder Schlamm auf. Bei größeren Netzen können das also schon mal mehr als 100 Kilogramm pro Sekunde sein, die dabei aufgewirbelt werden. Das Sediment in der Nordsee besteht also typischerweise zu ein paar Prozent aus kohlenstoffhaltigen Partikeln. Also abgestorbene Tiere und Pflanzenreste oder auch Kot von Fischen, die dann zum Meeresboden sinken und da über Jahrhunderte oder Jahrtausende vergraben werden. Und solange diese Partikel im Sediment verbuddelt sind, sodass da kein Sauerstoff drankommt, dann ist das also ein effektiver, natürlicher Weg der Kohlenstoffspeicherung.
Und was passiert jetzt, wenn das Grundschleppnetz da drüber kommt?
Genau, wenn das Grundschleppnetz diesen Kohlenstoff aufwirbelt, dann kann er wieder mit dem Sauerstoff im Meer in Kontakt kommen. Und wenn dieser Kohlenstoff mit dem Sauerstoff in Kontakt kommt, dann kann er wieder durch Tiere oder Bakterien verdaut werden und zu CO2 umgewandelt werden. Das heißt, dieser Kohlenstoff bleibt dann im Kreislauf und wird nicht daraus entfernt. Das heißt, dieser Kohlenstoff kann dann wieder eine Klimawirkung entfalten.
Und was ist bei dieser Simulation herausgekommen?
Ja, wir haben da herausgefunden, dass diese Grundschleppnetze nur aufgrund dieser Aufwirbelung von Kohlenstoff aus dem Sediment eben zusätzliche Emissionen von ungefähr 2 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr im Nordseewasser erzeugen. Und man kann davon ausgehen, dass gut die Hälfte von diesen 2 Millionen Tonnen CO2 innerhalb von ein paar Jahren auch in der Atmosphäre wieder landet und damit eben auch eine Klimawirkung hat.
Und welche Gebiete sind besonders betroffen? Oder gibt es Gebiete, die besonders betroffen sind, wo das besonders stark ist?
Ja, es gibt ein Gebiet, das besonders stark betroffen ist, und das ist das Skagerrak. Das ist der Teil der Nordsee, der nördlich von Dänemark und südlich von Norwegen liegt. Und in der Region ist das Sediment besonders kohlenstoffhaltig. Also das ist sehr schlammiges Sediment. Es ist gleichzeitig auch das am stärksten befischte Gebiet. Es gibt aber auch ein paar Regionen, zum Beispiel an der britischen Küste oder auch in der deutschen Bucht um Helgoland. Da gibt es so ein paar Stellen, die stark befischt sind und auch kohlenstoffhaltig sind. Die sind allerdings nicht so ausgedehnt wie das Skagerrak.
Und was könnte man tun? Gäbe es Möglichkeiten, das zu reduzieren, diese CO2-Emissionen durch die Grundschleppnetzfischerei?
Ja, es gibt schon mehrere Möglichkeiten, das zu reduzieren. Die Sache ist, dass die bisherigen Maßnahmen zum Meeresschutz vor allem Arten- und Biodiversitätsschutz zum Ziel hatten. Und als die aktuellen Meeresschutzzonen ausgewiesen worden sind, das ist zum Teil über 20 Jahre her, da war das Meer als Kohlenstoffsenke noch kein wirkliches Thema. Und dementsprechend sind die aktuell geschützten Gebiete vor allem Sandbänke, die halt sehr wenig Kohlenstoff im Sediment speichern. Wenn man jetzt die Kohlenstoffsenkenfunktion der Meere durch Schutzmaßnahmen irgendwie maximieren wollte, dann wäre es eben sinnvoll, auch schlammige Gebiete, die mehr Kohlenstoff speichern, zu schützen. Und es gibt noch andere Optionen. Es gibt zum Beispiel Schleppnetzarten, die geringere Auswirkungen haben als andere. Also zum Beispiel sogenannte Wadennetze, die nicht so tief ins Sediment eindringen, wie die üblichen Baumkurren- und Scherbrettnetze, die man sonst so benutzt. Und die berühren den Meeresboden auch nicht so lange bei der Fischerei. Das heißt, man könnte den Fischern auch zum Beispiel Anreize setzen, auf solche alternativen Fangmethoden umzusteigen.
Das war Lukas Porz, Küstenforscher am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht. In Kanada haben im vergangenen Jahr so starke Waldbrände gewütet wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. In Australien wiederum haben enorme Buschbrände 2020 den Himmel so sehr verdunkelt, dass danach vom schwarzen Sommer die Rede war. Fast 3 Milliarden Wirbeltiere konnten bei den Megafeuern umgekommen sein, schätzt man. Und ganz aktuell lodern auch schon wieder etliche Brände im Mittelmeerraum, vor allem in Griechenland. All diese Feuer zusammen erwecken in den Medien regelmäßig den Anschein, es gäbe immer häufiger solche Megafeuer. Bislang gab es aber keine wissenschaftlichen Studien, die untersucht haben, ob das überhaupt stimmt. Genauso eine Studie ist jetzt in Nature, Ecology and Evolution erschienen. Volker Mrazek berichtet.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA betreibt schon seit über 2 Jahrzehnten Satelliten mit Infrarotsensoren an Bord. Aus dem All erkennen die Geräte Feuer anhand der Wärmestrahlung und messen sogar, wie stark sie sind. Den kokelnden Stoppelacker haben sie genauso auf dem Schirm wie Waldbrände, die ganze Landstriche versengen. Diese Daten wertete der australische Feuerökologe Callum Cunningham für die neue Studie aus, zusammen mit Fachkollegen.
Over the course of the last 21
Im Lauf der letzten 21 Jahre haben die NASA-Satelliten einen enormen Datensatz produziert und fast 90 Millionen Feuer auf der Erde beobachtet. Wir haben daraus die extremsten herausgefiltert.
Die stärksten knapp 3000 Vegetationsbrände der letzten beiden Jahrzehnte. Darauf stützen die australischen Forscher am Ende ihre Trendanalyse.
In den Medien stößt man seit Jahren immer wieder auf Berichte über verheerende Feuer. Aber jedes für sich ist zunächst einmal nur eine Anekdote. Unsere Studie zeigt aber jetzt, das sind keine Einzelfälle. Tatsächlich gibt es einen klaren Trend mit zunehmenden Extremereignissen.
Demnach treten besonders intensive Feuer heute mehr als doppelt so häufig auf wie noch vor 2 Jahrzehnten. Und sie sind inzwischen auch mehr als doppelt so stark. Hinter dieser Entwicklung steckten vor allem 2 Ökosysteme auf der Nordhalbkugel, erläutert Cunningham.
In den borealen Wäldern der hohen nördlichen Breiten treten extreme Brände heute deutlich häufiger auf. Und auch in den Nadelwäldern der gemäßigten Zone im Westen der USA und Kanadas. Das ist besorgniserregend. Gerade der boreale Nadelwald wächst auf sehr kohlenstoffreichen Böden. Und wenn dort so starke Feuer toben, entweicht sehr viel CO2 in die Atmosphäre, das dann die Klimaerwärmung noch verstärkt.
Wir seien in einer Feuerkrise, warnt der Forscher. Und die habe mit der globalen Erwärmung zu tun. Sie sorge für steigende Temperaturen und höhere Verdunstungsraten. Böden und Wälder trockneten dadurch stärker aus und seien leichter entzündlich.
Unter den letzten 7 Jahren waren die 6 extremsten, was die Zahl und Stärke von Vegetationsbränden betrifft. Und das passt zur globalen Temperaturentwicklung. Die bisher intensivsten Feuer hatten wir 2023. Und das war auch das mit Abstand wärmste Jahr der Aufzeichnungen. In meinen Augen ist das ein ziemlich überzeugender Zusammenhang.
Lyndon Pronto war früher selbst als Brandbekämpfer in Kalifornien im Einsatz. Er hat aber auch Umweltpolitik studiert und arbeitet heute in Bonn beim Europäischen Forstinstitut. Die Ergebnisse der neuen Studie überraschten ihn nicht, sagt der deutsch-amerikanische Experte.
Es geht hier um Feuer, gegen die man absolut nichts machen kann. Sie erlöschen erst, wenn das Wetter umschlägt oder nichts Brennbares mehr da ist. Wenn jetzt über die neuen Studienergebnisse diskutiert wird, müssen wir der Öffentlichkeit klarmachen, dass hier nur Vorsorgemaßnahmen helfen. Wir brauchen mehr kleine, kontrollierte Feuer, damit Wälder nicht mehr so viel brennbares Material enthalten. Unsere Politiker scheinen zwar lieber auf Löschflugzeuge und mehr Einsatzkräfte am Boden zu setzen, aber bei den Feuern, die es in die Schlagzeilen schaffen, kann man damit sicher nichts ausrichten.
Auch auf Europa sieht Pronto größere Risiken zukommen. Im Alpenraum etwa nehmen Waldbrände zu, die durch Blitzschlag ausgelöst werden. Ihre Zahl habe sich seit 1980 stellenweise verdoppelt. Hotspots sind aber vor allem Länder am Mittelmeer wie Griechenland, wo im Augenblick wieder zahlreiche Feuer lodern. Auch dort war 2023 besonders extrem, mit dem bisher wohl größten Waldbrand in der Geschichte der EU.
Volker Mrazek war das über Megafeuer, die nicht nur gefühlt, sondern wirklich zunehmen. Der Flughafen Magdeburg-Kochstedt stand jahrelang leer, bis das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dort vor 3 Jahren ein nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme eröffnet hat, also für Drohnen. Die Branche für die unbemannte Luftfahrt wächst rasant und eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten tut sich auf. Die müssen natürlich erstmal erprobt werden. Zum Beispiel, was müssen Drohnen können, um bei der Wartung von Offshore-Windparks helfen zu können? Vergangene Woche hatten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Energieunternehmen NBW nach Kochstedt eingeladen, und zwar zur Offshore Drone Challenge. Da konnten verschiedene Drohnenhersteller zeigen, was ihre Fluggeräte schon können. Claudia Neumeier war für uns dabei.
Bis zu 120 Kilometer vor der Küste stehen sie. Offshore-Windparks. Dort herrschen relativ kontinuierlich hohe Windgeschwindigkeiten. Ideal, um Strom zu produzieren. Aber wegen der Entfernung zum Festland und wegen der zuweilen rauen Bedingungen auf See schwierig zu warten. Gut 400 Kilometer vom nächsten Offshore-Windpark entfernt auf dem Flughafen Magdeburg-Kochstedt sind die Bedingungen trotz gelegentlicher Regenschauer und etwas Wind deutlich angenehmer. Die Drohnen scheinen mit dem Wetter gut zurechtzukommen.
Man sieht das sehr gut auch bei den Flugdemonstrationen, die wir hier am Tage gesehen haben. In dem Moment, wo eine Windböe kommt, stemmt sich die Drohne förmlich dagegen, verändert aber nicht ihre Position gegenüber der Erde. Das kann die selbstständig ausgleichen,
sagt Gordon Strickert, stellvertretender Leiter der Abteilung Unbemannte Luftfahrzeuge am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er erklärt die Herausforderungen bei Drohneneinsätzen in Windparks.
Wir haben als besonderes Problem die Interaktion mit dem Windpark. Das heißt, wenn ich nachher den Windpark anfliege, dann müssen bestimmte Windkraftanlagen gestoppt werden. Die Drohne muss sozusagen anklopfen beim Windpark, ob sie rein darf und auf welcher Strecke sie das am besten macht.
Denn die Rotorblätter der Windräder sorgen für Verwirbelungen in der Luft, die Drohne nicht so einfach ausgleichen kann. Das Fluggerät muss mit dem Windpark kommunizieren können, um sicher zwischen den Windrädern hindurchfliegen zu können. Offshore-Windparks mit Hilfe von Drohnen zu warten, hätte einige Vorteile. Aktuell werden Güter und Wartungsteams per Schiff zu den Windanlagen gebracht. Bis sie da sind, kann es ein paar Tage dauern. Tage, in denen das Windrad stillsteht und keinen Strom produziert. Drohnen könnten Material und perspektivisch auch Menschen schneller und günstiger transportieren.
Also das heißt, die Betreiber von diesen Windkraftanlagen erhoffen sich in Zukunft so 200 Kilogramm pro Flug tatsächlich transportieren zu können. Das heißt, wir reden hier über Drohnen, die nicht unbedingt das sind, was man tagtäglich in seinem Umfeld als Kameradrohne so kennt,
sagt Johann Dauer, der Leiter der Abteilung Unbemannte Luftfahrzeuge am DLR. Tatsächlich sind die Drohnen, die Unternehmen auf dem Flughafen vorstellen, mindestens wohnzimmertischgroß. Darunter sind Quadrocopter, Drohnen mit 4 Propellern, die wenig Platz zum Starten und Landen brauchen und relativ große Lasten tragen können. Es gibt Drohnen, die aussehen wie ein Flugzeug in klein und die lange Strecken besonders schnell zurücklegen können. Oder Kombinationen aus beiden Bauarten. Die Drohne des Unternehmens Phoenix Wings ist am Nachmittag dran, ihr Können zu zeigen. Sie ist eine der Drohnen, die wie ein kleines Flugzeug aussehen. Beladen wird sie, indem man ihre Nase hochklappt. 15 Kilogramm Last kann sie transportieren. Zum Start stellt sie ihre Propeller so, dass sie wie ein Quadrocopter senkrecht in die Luft steigen kann. Oben angekommen, fliegt sie in horizontaler Richtung los und schnell ist sie mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Die Aufgaben, die Drohnen an diesem Tag erfüllen müssen, sind einem möglichen Einsatz in der Offshore-Windenergie nachempfunden. Dazu gehören der Transport und das Absetzen der Last, die Kommunikation mit dem Windpark, um den Landeanflug zu beginnen, oder ein selbstständiger Flug außerhalb der Sichtweite. Dass eine Drohne alle Aufgaben erfüllt, so weit ist die Technologie noch nicht, sagt Johann Dauer.
Also es gibt Drohnen, die tatsächlich 200 Kilogramm schon transportieren können. Es gibt Drohnen, die auch mit maritimen Umgebungen, also das heißt mit den schwierigen Wind- und Wetterbedingungen auf See umgehen können. Und es gibt auch Drohnen, die in der Lage sind, automatisch mit Infrastruktur zu kommunizieren und automatisch sichere Entscheidungen zu treffen und den Betrieb abzusichern. Aber alles zusammen, das heißt große Drohnen, die maritim betrieben werden können und zertifiziert sind, da ist noch ein langer Weg vor uns.
Drohnen für Offshore-Windparks, das war ein Beitrag von Claudia Neumeier. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich irgendwann im Laufe der Pandemie oder danach mit Corona infiziert haben, manche auch mehrfach. Aber es gibt auch Menschen, die nie krank geworden sind. Woran das liegen könnte, zeigt eine Studie, bei der gezielt Freiwillige mit dem Virus infiziert wurden. Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Volkert Wildermuth hat sie sich angeschaut.
Im Frühjahr 2021 war noch kaum Impfstoff gegen SARS-CoV-2 verfügbar. Es gab keine Medikamente gegen die Virenvermehrung. Trotzdem waren in Großbritannien einige junge Menschen bereit, sich mit dem Coronavirus infizieren zu lassen, mit einer sehr niedrigen Dosis und unter ärztlicher Betreuung.
Was ich sagen kann, ist, dass wir den freiwilligen Teilnehmern sehr, sehr dankbar sind dafür, dass sie den Mut hatten, da mitzumachen.
Die Zellbiologin Sarah Teichmann untersuchte 16 der Probanden. 6 von ihnen entwickelten eine Corona-Infektion, 3 hatten zumindest einen positiven PCR-Test. Aber die anderen 7 zeigten keinerlei Anzeichen für eine Ansteckung. Dabei hatten sie genauso viel Virus in die Nase gesprüht bekommen. Was ist der Schlüssel für ihre erfolgreiche Abwehr der Infektion? Um das zu verstehen, analysierte Sarah Teichmann am Wellcome Sanger Institute im britischen Cambridge Zellen aus einer Vielzahl von Blutproben und Rachenabstrichen. Ein Befund stach gleich heraus.
Dass ein hoher Interferon-Level in den Zellen, also sowohl in der Nase als auch im Blut, die Leute schützt, um den Virus abzuwehren, dass der sogar auch gar nicht eintreten kann in die Zellen.
Wenn Zellen mit Viren infiziert werden, bilden sie Interferone, Warnsignale für andere Zellen in der Umgebung. Seht euch vor, Viren im Anmarsch. Dieses Frühwarnsystem scheint auch bei der Corona-Infektion entscheidend zu sein.
Der für mich interessanteste Befund ist, dass die Personen, die sich nicht angesteckt haben, dass die eine sehr frühe und robuste Immunantwort gezeigt haben.
Das passt auch zu Daten, die der Immunologe Leif-Erik Sander an der Berliner Charité erhoben hat. Er wollte damals niemand künstlich infizieren, stattdessen nutzte er die vielen natürlichen Corona-Ansteckungen und verfolgte, ob sich Familienmitglieder infizierten. Auch dabei stellten sich Interferone als entscheidender Schutzfaktor heraus. In der britischen Studie hatten aber einige der erwachsenen Probanden bereits vor der künstlichen Corona-Infektion erhöhte Interferonwerte und konnten das Virus deshalb effektiver abwehren. Vielleicht hatten sie einfach einige Tage zuvor eine Erkältung, spekuliert Leif-Erik Sander.
Es könnte zum Beispiel sein, wenn Sie kurz vorher eine Infektion gehabt haben oder auch eine unbemerkte Infektion haben, da war Ihr Immunsystem vielleicht schon ein bisschen hochgefahren.
Allerdings sind Erkältungen nicht automatisch Immunbooster. Manchmal erlahmt das Immunsystem für eine gewisse Zeit danach und muss sich erst wieder erholen. Der genaue Zeitpunkt von vorhergehenden Erkältungen könnte also entscheidend für die Abwehrbereitschaft auch gegen Corona sein. Derzeit wird erprobt, ob man die Interferone gezielt aktivieren kann, zum Beispiel mit Nasensprays, die Bestandteile von Viren enthalten. So könnte man den Immunschutz kurzfristig verbessern, etwa bevor man sich in eine besonders infektiöse Umgebung begibt. Die britische Infektionsstudie hat noch eine Fülle weiterer Details zum Wechselspiel zwischen Coronavirus und Immunsystem ergeben. Wenn die Interferone die Ansteckung nicht verhindern konnten, kam es auf die frühe Reaktion bestimmter weißer Blutkörperchen an, der T-Zellen.
Die konnten wir schon in den ersten Tagen erkennen, dass da eine sehr geringe Anzahl von diesen T-Zellen aktiviert wurde und auch erkennen, welche Sequenzen von dem T-Zellrezeptor den Virus erkannt haben. Und das war eben auch sehr spannend.
T-Zellen befördern dann die Antikörperproduktion und töten infizierte Zellen im Körper ab. Sarah Teichmann ist davon überzeugt, dass die neuen Daten für die Impfstoffentwicklung relevant sein könnten. Noch aber ist offen, ob die ja durchaus auch riskanten Infektionsstudien tatsächlich zu besseren Strategien für die Vorbeugung, Diagnostik oder Therapie von Corona führen werden.
Volkert Wildermuth über die Frage, warum einige Menschen nicht an Corona erkrankten. Wir machen hier weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Lucian Haas mitgebracht.
Britische Forscher haben einen neuen Klimakipppunkt in der Antarktis identifiziert. Mithilfe von Computermodellen haben sie berechnet, was passiert, wenn erwärmtes Meerwasser an der Küste der Antarktis unter den dortigen Eisschild eindringt. Das warme Wasser lässt das Eis von unten schmelzen. So entstehen Hohlräume, in die noch mehr Wasser eindringen kann. Dieses wirkt dann wie ein Schmiermittel, sodass große Eismassen aus der Antarktis ins Meer fließen und den Meeresspiegel ansteigen lassen. Die Berechnungen zeigen, dass bereits ein kleiner Anstieg der Wassertemperatur um wenige Zehntel Grad zu einem sehr starken Anstieg des Eisverlustes führen könnte. Es handelte sich damit um einen bisher unbekannten Klimakipppunkt, schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Geoscience. Als Kipppunkte werden Veränderungen im Klimasystem der Erde bezeichnet, die nach Überschreiten einer Schwelle weitreichende und irreversible Folgen haben.
Chronische Einsamkeit erhöht das Risiko für einen Schlaganfall.
Das haben Forschende aus den USA in einer Langzeitstudie über 12 Jahre herausgefunden. Mehr als 12.000 Personen im Alter von über 50 Jahren nahmen daran teil. Sie wurden in der Zeit wiederholt nach ihrem Gefühl von Einsamkeit befragt. Aus den Antworten errechneten die Forschenden gemäß einer festgelegten Skala Einsamkeitswerte. Außerdem erfassten sie, wer im Untersuchungszeitraum einen Schlaganfall erlitt. Personen mit konstant hohen Einsamkeitswerten hatten ein um mehr als 50% höheres Schlaganfallrisiko als Personen mit durchgängig niedrigen Einsamkeitswerten. Das höhere Risiko war dabei weitgehend unabhängig von anderen verhaltensbezogenen Risikofaktoren und Gesundheitszuständen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift eClinical Medicine veröffentlicht.
Ein Satellit beobachtet das Weltraumwetter.
Die USA haben einen Wettersatelliten mit einem ganz speziellen Instrument ins All gebracht. Der geostationäre Satellit namens GOES-U ist mit einem sogenannten Koronographen ausgestattet. Dieser blendet den hellen Kern der Sonnenscheibe aus und kann deshalb Veränderungen der Corona, des äußeren Strahlenkranzes der Sonne, beobachten. Die Daten sollen genauere Vorwarnungen ermöglichen, wenn Eruptionen der Sonne starke Teilchenströme auf die Erde richten. Diese sogenannten Sonnenstürme können erhebliche elektromagnetische Störungen verursachen. Sonnenstürme können zum Beispiel den Flugverkehr beeinträchtigen und die Stromversorgung oder Kommunikationssysteme lahmlegen.
Mülldeponien gasen PFAS aus.
Beim Abbau von organischem Material in Mülldeponien entstehen Gase, vor allem ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid. Forschende aus den USA haben die Deponiegase von 3 Standorten in Florida einmal genauer untersucht und dabei festgestellt, in den Gasen sind auch die als problematisch geltenden Ewigkeitschemikalien PFAS enthalten. Die Konzentrationen liegen dabei bis zu 100-fach über früheren, bisher nur geschätzten Werten, berichten sie im Fachmagazin Environmental Science and Technology Letters. Weitere Berechnungen ergaben, dass aus den untersuchten Deponien ähnlich große Mengen an PFAS über die Luft freigesetzt werden wie über das Sickerwasser. Inwieweit das Verbrennen von Deponiegasen die PFAS-Belastungen der Luft reduzieren kann, müssen weitere Untersuchungen noch zeigen.
Distelfalter überqueren den Atlantik.
Forschende aus Spanien haben in Südamerika Distelfalter entdeckt, die dort normalerweise nicht vorkommen. Genetische Untersuchungen ergaben, dass diese Schmetterlinge aus Westafrika stammen. Sie müssen mehr als 4000 Kilometer über den Atlantik geflogen sein. Es handelt sich um den ersten Nachweis für transatlantische Flüge dieser Art. Modellrechnungen zeigten, dass solche weiten Non-Stop-Flüge nur bei passenden Windströmungen möglich sind. Die Forschenden untersuchten auch Pollen, der noch an den Distelfaltern haftete. Dabei identifizierten sie 2 Pflanzenarten, die nur im tropischen Afrika vorkommen. Distelfalter sind als Langstreckenflieger bekannt. Es wurden schon Wanderungen über 15.000 Kilometer von Westafrika bis Nordeuropa dokumentiert. Allerdings verlaufen die Flugrouten in der Regel weitgehend über Land und erlauben viele Zwischenstopps.
Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
Sternzeit, 26. Juni. Saturn zeigt bald klare Kante. Morgen und übermorgen früh steht der abnehmende Mond in der Nähe des Planeten Saturn am morgendlichen Osthimmel. In einem Teleskop sind auch die Ringe des Planeten zu erkennen als extrem dünne Ellipse. In sozialen Medien kursiert die Alarmmeldung, man solle in diesem Jahr noch das Ringsystem beobachten, denn das verschwinde im kommenden Jahr und zwar für immer. Das ist Unfug. Die Ringe bleiben was und wie sie sind, lediglich unser Blickwinkel ändert sich. Mal erscheinen sie als riesiges Oval, das den Planeten fast einrahmt, mal wie ein dünner Strich. Auch 2025 sind die Ringe zu sehen, ebenso in den Folgejahren. Allerdings steht die Erde am 23. März des kommenden Jahres exakt in der Ebene des Ringsystems. Der Blick geht dann genau auf die Ringkante. Das geschieht nur alle 15 Jahre. Leider steht Saturn dann unbeobachtbar im Strahlenkranz der Sonne. Daher entgeht uns der spektakuläre Anblick, wenn die Ringe als hauchdünner Strich praktisch unsichtbar werden. Die hellen Saturnringe haben zwar eine Breite von etwa 300.000 Kilometern, das entspricht fast der Entfernung Erde-Mond, aber sie sind nur wenige hundert Meter dünn. Jedes Blatt Papier ist bezogen auf seine Größe dicker als die Saturnringe. Im anderen Extremfall blicken wir unter einem Winkel von fast 27 Grad auf die Ringe. So präsentieren sie sich in voller Pracht. Ganz selten aber sind sie für uns ein paar Tage nicht zu erkennen. Das geschieht dann erst Ende der 30er Jahre wieder.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.